Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln. Dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt, nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastory.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastory.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 22. Februar 2024, gleich dem 3. Eswan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Ethik im Islam«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Ayatollah Khamenei kritisiert muslimische Staaten dafür, Beziehungen zu Israel nicht abzubrechen. Iran hält erste internationale Atomkonferenz seit 2 Monaten ab. Jemen in Gesprächen mit EU über Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Ayatollah Khamenei kritisiert muslimische Staaten dafür, Beziehungen zu Israel nicht abzubrechen. Das Oberhaupt der Islamischen Revolution, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, kritisiert muslimische Staatsoberhäupter dafür, dass sie ihre Beziehungen zum israelischen Besatzungsregime nicht abgebrochen haben. Bei einem Treffen mit den Teilnehmern des 40. internationalen Koranwettbewerbs am Donnerstag in Teheran forderte das Oberhaupt die muslimischen Länder auf, ihre Opposition gegen Israel offen zum Ausdruck zu bringen, die Beziehungen zum Regime abzubrechen und die Unterstützung für ihn einzustellen. Das Oberhaupt betonte, dass die Befreiungskräfte in Palästina und Gaza im Einklang mit dem heiligen Koran handeln und sich dem Feind entgegenstellten, stellte jedoch die Frage, ob muslimische Länder und ihre Führer die Lehren des Korans in Bezug auf die Situation in Gaza umsetzen. Befolgen die Staatsoberhäupter und Beamten muslimische Länder die Gebote des Korans, die besagen, stellt keinen Kontakt zu den Feinden Gottes und den Feinden der Muslime her? Und warum ergreifen die Führer muslimischer Länder keine Maßnahmen, um ihre Beziehungen zum mörderischen zionistischen Regime aufzugeben und aufzuhören, diesem Regime zu helfen? Sagte Ayatollah Khamenei und forderte die Menschen in muslimischen Ländern auf, ihre Regierungen zu härteren Maßnahmen bezüglich Gazas zu drängen. Ayatollah Khamenei beschrieb die Notlage der Palästinenser im Gazastreifen als das wichtigste Problem der muslimischen Welt heute und fügte hinzu, gewiss trauern die muslimische Welt und die freien Menschen der Welt um Gaza. Das Oberhaupt betonte, dass die Menschen in Gaza von denen unterdrückt werden, denen es an Menschlichkeit mangelt, und hob hervor, wie wichtig es sei, die unterdrückten Menschen in Gaza, die mutigen Widerstandskräfte sowie diejenigen, die den Menschen in Gaza geholfen haben, als größte Pflicht auf der Welt zu unterstützen. Iran hält erste internationale Atomkonferenz seit 2 Monaten ab. Der Chef der iranischen Atomenergieorganisation AEOI sagte, Das Land werde seine erste internationale Atomenergiekonferenz seit 2 Monaten abhalten. Wir veranstalten die erste Atomkonferenz vom 20. April bis zum 20. Mai, sagte Mohammad Eslami am Mittwoch vor Reportern. Wir haben 130 der weltweit führenden Nuklearforscher zu der Veranstaltung eingeladen und mehr als 30% von ihnen haben ihre Bereitschaft erklärt, daran teilzunehmen. In den letzten Jahren hat Iran trotz der Drohungen und Sanktionen des Westens bemerkenswerte Fortschritte in der Atomindustrie gemacht. Teheran hat stets bekräftigt, dass sein Atomprogramm nur friedlichen Zwecken dient. Eslami wies auch darauf hin, dass der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, seine Bereitschaft zum Ausdruck gebracht habe, Teheran zu besuchen und dass eine solche Reise auf seiner Agenda stehe. Er sagte weiter, dass die IAEA alle 3 bzw. 6 Monate einen Bericht über die Nuklearaktivitäten Irans an den Gouverneursrat und den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen schicke. Jemen in Gesprächen mit EU über Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer. Die jemenitischen Behörden hätten konstruktive Gespräche mit den Vertretern der Europäischen Union, EU, geführt, um die Sicherheit der Schifffahrt im Roten Meer zu gewährleisten, sagte der stellvertretende Außenminister Hossein Al-Essi. Der jemenitische Minister sagte am Mittwoch, sein Land habe den EU-Behörden bei bilateralen Gesprächen versichert, dass das Rote Meer für den internationalen Transit sicher sei. Wir bekräftigen noch einmal, dass das Rote Meer absolut sicher ist. Nur die Durchfahrt für Schiffe, die mit 3 Parteien verbunden sind, nämlich den USA, Israel und Großbritannien, ist blockiert, wurde Al-Azi vom jemenitischen Fernsehsender Al-Masira zitiert. Jemenitische Streitkräfte begannen Wochen nach Beginn der blutigen Feindseligkeiten im belagerten Gazastreifen Anfang Oktober mit Angriffen auf mit Israel verbundene Schiffe. Die Angriffe weiteten sich später auf Schiffe mit Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und Großbritannien aus. Die beiden Länder haben in der jüngeren Vergangenheit Luftangriffe und Seeangriffe auf jemenitischem Territorium durchgeführt. Die jemenitische Ansarullah-Bewegung sagt, dass die Angriffe auf Schiffe so lange andauern werden, bis Israel den Feldzug in Gaza beendet, bei dem seit Anfang Oktober mehr als 29.300 Menschen getötet wurden. Elsie sagte, dass diese Woche rund 283 Handelsschiffe völlig sicher durch das Rote Meer gefahren seien. Leider wurden die Reedereien von der US-Propaganda getäuscht und reduzierten die Durchfahrt durch das Rote Meer aufgrund der Bemühungen der USA, die Region zu militarisieren, sagte er. WHO-Chef: Lage in Gaza unmenschlich, Waffenstillstand jetzt. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat wegen der unmenschlichen humanitären Lage in Gaza Alarm geschlagen, die sich weiter verschlechtert, während weiterhin israelische Bomben auf das belagerte Gebiet fallen. WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus forderte ein sofortiges Ende des Krieges des Regimes in dem dicht besiedelten Gebiet und forderte ungehinderten Zugang zu internationaler Hilfe. Gaza ist zu einer Todeszone geworden. Ein großer Teil des Territoriums wurde zerstört, sagte Ghebreyesus. In was für einer Welt leben wir, wenn die Menschen weder Nahrung noch Wasser bekommen oder wenn Menschen, die nicht einmal laufen können, keine Pflege erhalten können? Der Chef der UN-Gesundheitsbehörde kritisierte auch die Streitkräfte des israelischen Regimes für die Bombardierung von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen. In was für einer Welt leben wir, wenn Krankenhäuser schließen müssen, weil es keinen Strom und keine Medikamente mehr gibt, um Patienten zu retten und sie auch noch von militärischen Kräften angegriffen werden? Tedros äußerte sich auch besorgt über die schwere Unterernährung unter der Bevölkerung von Gaza, die seit Kriegsbeginn dramatisch zugenommen hat, von unter 1% auf über 15% in einigen Gebieten, wodurch mehr Leben gefährdet werden. Im Norden des Gazastreifens ist die Situation noch schlimmer, da das Gebiet seit Wochen fast vollständig von der Hilfe abgeschnitten ist. Israelische Soldaten wegen IGH-Völkermordfall angewiesen, in Gaza keine Rachevideos zu drehen. Der Stabschef der israelischen Armee, Herzi Halevi, hat die Truppen angewiesen, keine Rachevideos zu drehen, nachdem die Aufnahmen als Beweismittel im Verfahren gegen das Regime wegen Völkermords vor dem Internationalen Gerichtshof IGH in Den Haag verwendet wurden. In einer Botschaft an die israelische Armee am Mittwoch erklärte Halevi: Wir müssen darauf achten, nichts mitzunehmen, was uns nicht gehört, ein Souvenir oder Waffen und keine Rachevideos zu filmen. Eine israelische Veteranenorganisation sagte am Mittwoch, die Truppen in Gaza würden Videos von Gegenständen veröffentlichen, die sie aus Gaza geplündert haben. Wir haben im Laufe der Jahre viele Zeugenaussagen aus verschiedenen Gebieten im Westjordanland und im Gazastreifen gesammelt, die unter unterschiedlichen Umständen stattfanden. Aber die letzten Monate waren anders, hieß es. Die Organisation stellte fest, dass Plünderungen noch nie so normal geworden sind wie in den letzten 4 Monaten. Noch nie wurde das mit so viel Freude gemacht, in dem Wissen, dass die israelische Öffentlichkeit und die Welt zuschauen und das alles mit so geringem Interesse seitens der Spitzen des Militärs, ganz zu schweigen von unseren Politikern. Medienberichten zufolge hat die israelische Armee inmitten der Verwüstungen des monatelangen Krieges Geld- und Goldartefakte im Wert von fast 25 Millionen US-Dollar aus den Häusern der Palästinenser im gesamten Gazastreifen geplündert. In den letzten Monaten tauchten auch Dutzende israelischer Soldaten in Videos auf, die Vergeltungsmaßnahmen in Gaza seit dem 7. Oktober dokumentierten. Videos zeigten, wie israelische Soldaten palästinensische Häuser im Gazastreifen in die Luft sprengten, als Rache für tote Soldaten, während einer tödlichen Offensive in der vom Krieg heimgesuchten Region. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 5 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen. Tabriz 1 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 7 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandarabas 20 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hojate Ashrafzadeh mit dem Titel Refiq, das heißt Freund.
رفیق بغض هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو. ای عشق تمام حسرت جان رسیده بر لبم، خزان شد و نیامدی عزیز لحظه های من، اگر ندیدم تو را تو گریه کن برای من. ای عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، مرا به هر کجا
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben Ihnen, liebe Hörerfreunde, in den letzten beiden Teilen einen Einblick in das Werk Der rote Intellekt von Sohrawardi gegeben. Dieses Mal möchten wir, wie angekündigt, über die Sohrawardi-Forschung in westlichen Kreisen sprechen. Der iranische Mystiker und Denker Shihabeddin Sohrawardi, der im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, war der bedeutendste Philosoph zwischen zwei Phasen des Aristotelismus, nämlich der Schule des Ibn Sina, Avicenna, und der Schule des Ibn Rushd, Averroes. Sohrawardi bildet das Verbindungsglied zwischen diesen beiden Strömungen in der islamischen Philosophie. Er lässt sich auch als jemanden betrachten, der den Weg zur Gründung der Schule von Isfahan im 16. und 17. Jahrhundert schuf, denn viele iranische Philosophen wie Mir Damad, der Begründer dieser Schule, und Mullah Sadra haben sich stark von seiner Philosophielehre beeinflussen lassen. Sohrawardi ist ein einfallsreicher Denker und zugleich hat er aus einer Kombination der Gedanken anderer Neues hervorgebracht. Er hat nicht nur die Philosophie der Erleuchtung begründet, sondern Anregung zu zahlreichen gewichtigen Analysen und herausragenden sufistischen Texten gegeben. Womöglich ist es der vielseitige Charakter seiner Werke gewesen, der in den letzten Jahren viele Philosophen auf diese aufmerksam gemacht hat. Es lässt sich nicht genau sagen, wer als erster im Westen mit den Studien der Werke dieses iranischen Denkers begonnen hat. Eventuell waren es deutsche Philosophen und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg die Franzosen und nach ihnen in einem kleineren Rahmen die Briten. Auch Forscher in Spanien und Italien haben sich mit den Gedanken Sohrawardis auseinandergesetzt. Ebenso haben Forscher iranischer Herkunft wie Sayyid Hussein Nasr dazu beigetragen, dem Westen Sohrawardi vorzustellen. Aber auch in der arabischen Welt und auf dem indischen Subkontinent wird weitgehend Forschung über Sohrawardi betrieben. ältesten westlichen Informationsquellen über Sohrawardi sind Bücher über die Weltgeschichte der Philosophie und Nachschlagewerke, wie die Universalenzyklopädie über dieses Fach. In diesen Werken wird er als Kritiker des Aristotelismus angeführt. Der palästinensische Philosoph Sohail Afnan, verstorben 1990, hat in seinem Lexikon für philosophische Begriffe auf Arabisch und Persisch einige Ausdrücke, die Sohrawardi für seine Illuminationsphilosophie verwendet hat, auf ihre Wurzeln hin untersucht. Der rumänische Religionsphilosoph Mircea Eliade, verstorben 1986, hat im Kapitel 35 der Religionsenzyklopädie auf die Bedeutung der religiösen und mystischen Gedanken Sohrawardis hingewiesen. Elidae hat ihn zusammen mit anderen Persönlichkeiten wie Farabi, Ibn Sina und Ghazali zu den herausragenden Philosophen der Muslime gezählt. Neben verstreuten Quellen über Sohrawardi in Deutschland, wie die des österreichischen Orientalisten Alfred von Kremer und des deutschen Orientalisten Karl Brockelmann, existiert eine große Studie über Sohrawardi, die der deutsche Orientalist Max Horten über dessen Erleuchtungsphilosophie angefertigt hat. Er hat eine Zusammenfassung der Hikmatul Ishraq von Sohrawardi auf Deutsch geschrieben und Randbemerkungen des iranischen Philosophen Mullah Sadra hinzugefügt. Dieses Buch von Horton gilt als wichtige Quelle für viele andere deutsche Sohrawardi-Forscher. Er schrieb ebenso ein Nachschlagewerk für philosophische Begriffe auf der Basis der Werke von iranischen Philosophen wie Mullah Sadra und Razi, welches Begriffe aus der Erleuchtungsphilosophie von Sohrawardi enthält. Horton legt in diesem Werk ein besonderes Interesse an der Sprechweise Sohrawardis, die auf dessen Erleuchtungsphilosophie beruht, an den Tag. Der deutsche Orientalist Otto Spies, verstorben 1981, hat in einem Buch drei mystische Werke von Shahabeddin Sohrawardi vorgestellt, nämlich die Sprache der Ameisen, das Sandschreiben der Vögel und der Pfiff des Simurgh. Im Rahmen von zwei ausführlichen Artikeln hat der bekannte deutsche Forscher Helmut Ritter, verstorben 1971, versucht, den Grundgedanken der Philosophie Sohrawardis darzulegen. Ein Teil des Werkes Lichtgestalten, Hayakil an-Nur von Sohrawardi, wurde von Simon van den Berg übersetzt und mit Randbemerkungen versehen. Das älteste Werk in Französisch über Sohrawardi stammt aus der Feder des französischen Orientalisten Carat de Vaux, der von 1867 bis 1953 gelebt hat. In diesem Werk, das er 1902 schrieb, behandelt er den Aufbau der Illuminationstheorie des Sohrawardi. Von den nachfolgenden französischen Forschern ist besonders Henri Corbin zu nennen, der sich am meisten mit Sohrawardi beschäftigt hat. Vielleicht lässt sich sagen, dass nur sehr wenige im Westen noch mehr als Corbin dazu beigetragen haben, die islamische Philosophie in den westlichen Kreisen vorzustellen. Seine Schriften sind nicht nur für den Westen, sondern auch für den Iran von Bedeutung. Er schrieb eine große Anzahl von Kommentaren zu den Werken Sohrawardis, und er hat die meisten seiner Werke übersetzt und der Welt vorgestellt. Sein bedeutendstes Werk ist eine zweibändige Studie über die Philosophie dieses iranischen Denkers. Er veröffentlichte sie in einer Zeit, in der Sohrawardi sowohl im Iran als auch im Westen kaum Beachtung fand. Zu seinen Übertragungen ins Französische gehören seine freie Übersetzung von den Werken Hikmatul Ishraq, Weisheit der Erleuchtung, und von Der Klang des Flügelschlags Gabriels, welche er zusammen mit dem österreichischen Arabisten Paul Kraus anfertigte. Auf der langen Liste der Werke von Corbin steht auch sein Buch über den Islam im Iran. In dessen zweiten Band beschreibt er Sohrawardi und seine Verbindung zu den Anhängern des Platonismus und des Neuplatonismus. Auch in seinem Werk über die islamische Philosophiegeschichte und in dem Buch »Der Lichtmensch im persischen Sufismus«, welches ins Englische, Deutsche und Italienische übersetzt wurde, äußert er sich zu Sohrawardi. Corbin hat in dem Buch »Der Lichtmensch im persischen Sufismus«, gestützt auf die Gedanken von Sohrawardi, die Lehre von der Einheit der Existenz, Wahdat al-Wujud von Ibn Arabi und der Lehre von der Einheit des Schauens, Wahdat al-Shuhud des Sufis Semnani diskutiert. Die Debatte über die Begriffe der Illuminationsphilosophie und spirituelle Reiche des Ichs vom westlichen Exil zum Orient des Lichtes hat er in weiteren Werken fortgesetzt. In einem Artikel von Corbin mit dem Titel »Mystik und Moral aus der Sicht Sohrawardis« hat er über die spirituellen Wahrnehmungen des iranischen Mystikers geschrieben, und in einem weiteren Artikel hat er sich in einem Vergleich über die Bedeutung der philosophischen Theorie der Hikmatul-Ishrari Sohrawardis geäußert. Außerdem hat er in dem Buch »Sohrawardi, Begründer der Ishraq-Lehre« eine sorgfältige Betrachtung des Lebens und des Denkens von Sohrawardi durchgeführt. Corbin hat zudem viele Studenten ausgebildet, die Interesse für das Studium der Denkweise Sohrawardis zeigten. Zur französischsprachigen Literatur über die Bedeutung Sohrawardis gehört auch ein Buch von Georges Anavati über Avicenna, in dem er die Meinung vertritt, dass Sohrawardi Anhänger dieses iranischen Gelehrten und Denker gewesen sei. Der Landsmann von Anavati, der ägyptische Philosoph Abdurrahman Badawi, zog in einem seiner Werke einen Vergleich über die Ontologie Sohrawardis und den Existenzialismus und stellte die Ähnlichkeiten und Unterschiede von beiden heraus. Der französische Philosoph Louis Gardet hat auch wesentlich mit verschiedenen Abhandlungen dazu beigetragen, dass man in europäischen Kreisen mit Sohrawardi und seinen Grundgedanken und seinen spirituellen Erfahrungen vertraut werden kann. In einem Artikel zieht er einen Vergleich zwischen der aristotelischen Philosophie des Farabi und der Philosophie Sohrawardis. Salvador Gomez Nogales, ein spanischsprachiger Philosoph, hat in seinem Buch über den Beitrag Sohrawardis zur Geschichte der Philosophie geschrieben und der ägyptische Philosoph Hassan Hanafi, verstorben 2021, hat den Aufbau der Philosophie von Sohrawardi der zeitgenössischen Philosophie gegenübergestellt. In einem sehr interessanten Artikel zieht er Vergleiche zwischen der Erleuchtungsphilosophie und der phänomenologischen Philosophie des österreichisch-deutschen Philosophen Edmund Husserl, verstorben 1938, hinsichtlich der methodischen Begriffe und des erleuchteten höheren Selbst. Musik. Liebe Hörerfreunde, Sie hören beim nächsten Mal den letzten Teil über Sohrawardi.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Kuro Sesar Hangzade mit dem Titel Beyodat Budam. Auf Deutsch, ich dachte an dir.
سفر کردم هر سو که گذر کردم در خلوت و خاموشی غوغای تو برپا شد در خواب و فراموشی سیمای تو پیدا شد خدا میدانم به یادت بودم خدا
سفر کردم هر سو که گذر کردم در خلوت و خاموشی قوقای تو برپا شد در خواب و فراموشی سیمای تو پیدا شد جدا از تو سودم نه ز یادت جدا بودم نه جدا از تو سودم خدا میدوند به یادت بودم خدا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ethik im Islam. Weiterhin guten Empfang. Heute sind viele islamische Länder mit von der Armut und ungleichen Verteilung von Möglichkeiten hervorgehenden Problemen konfrontiert. Während in den islamischen Lehren die wichtigen Elemente des wirtschaftlichen Zuwachses und Entwicklung und die wirksamen Methoden der Gesundung, der Aktivitäten und Ausdehnung der sozialen und wirtschaftlichen Gerechtigkeit angeschnitten sind. Die aufmerksame Betrachtung dieser Elemente bei den wirtschaftlichen Planungen und deren Institutionalisierung in der allgemeinen Kultur ist imstande, die glorreiche islamische Zivilisation zu beleben und zum allgemeinen Wohlstand und Komfort zu führen. Eine der effizienten Ansichten des Islam diesbezüglich besteht in der Kombination der moralischen Wertmaßstäbe mit der Wirtschaft. Die islamische Gemeinschaft ist einerseits auf die dynamische und fortschrittliche Wirtschaft angewiesen, um den allgemeinen Wohlstand zu verwirklichen, und andererseits braucht sie die Konsolidierung und Verstärkung der moralischen Wertmaßstäbe in der allgemeinen Kultur, um durch die Gesundung der Aktivitäten die jenseitige Seligkeit der Menschen zu ermöglichen. Mit anderen Worten lässt sich sagen, dass das islamische Ideal darin besteht, die diesseitige Glückseligkeit und die jenseitige Seligkeit der Menschen zu ermöglichen. Viele Lehren sind im Heiligen Koran und in Überlieferungen vorgelegt, die sowohl von positiver wirtschaftlicher Funktion als auch von moralischer und geistiger Auswirkung sind. So werden im Lichte der Verbindung von Moral und Wirtschaft der materielle Wohlstand und die jenseitige Seligkeit gewährleistet. Allerdings stellt der Islam den Weg des Lebens dar und seine eigentliche Pflicht besteht nicht in der Behandlung von wissenschaftlichen Fragen der Wirtschaft, sondern die religiösen Lehren spielen die Rolle der Rechtleitung und Orientierung. Ein Blick auf die islamischen Texte zeigt die tiefgreifende Verbindung zwischen der Religion und Wirtschaft und die gegenseitige Auswirkung dieser aufeinander. Der Heilige Koran stellt die Reformierung der wirtschaftlichen Angelegenheiten der Gesellschaft an der Seite des Aufrufs zum Monotheismus als eine der wichtigsten Missionen der Propheten vor.
In der Sure Hud, Vers 87, heißt es über die Bestrebungen von Hazrat Shu'aib zur Reformierung der wirtschaftlichen Angelegenheiten seines Volkes: Ihr Leute, dienet Gott, ihr habt keinen anderen Gott als ihn und gebt nicht zu kleines Maß und Gewicht. Interessant ist es, dass das Volk von Shu'aib sich über die Einmischung der Religion in die Angelegenheiten der Wirtschaft wunderten und sagten in einer leugnenden Frage, ob das Gebet von Shu'aib dies anordne, das, was ihr Väter anbeteten, zu verlassen und von ihrem Besitz keinen Nutzen ziehen. Also gab es den Gedanken über die Trennung der Wirtschaft von der Moral seit fernerer Vergangenheit unter den Menschen. In unserer Zeit ist die Trennung der Moral und von der Wirtschaft leicht festzustellen. Die wichtigsten Ursache der Betrachtungsweise der Wirtschaftswissenschaftler in den letzten Jahrhunderten über die Trennung der Moral von der Wirtschaft besteht in ihrer Ansicht über den Menschen und seiner Stellung im Dasein. Eine Ansicht, die nach der Renaissance aufgrund der Gedanken, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, Gestalt angenommen hat und zur Trennung des Menschen von Gott, Religion, von der Gesellschaft, Recht und Wirtschaft, von der Moral führte. In der Theorie des Deismus, der im 17. Jahrhundert in Europa entstand, wurde der Mensch von den göttlichen Lehren getrennt. In diesem Denksystem ist Gott Quelle der Daseinswelt und die Natur setzt automatisch ihr Leben fort und nach der Schöpfung braucht sie die Rechtleitung durch Gott nicht. Diese Denkweise führte zur Trennung des Menschen von allen eingeschränkten Bedingungen und im Endeffekt zur Trennung der Wirtschaft von der transzendentalen Moral und hohen menschlichen Wertmaßstäben.
Das Ergebnis einer solchen Denkweise war die Entstehung des Humanismus. In dieser Denkweise gehört die Authentizität dem Menschen. Das einzige Kriterium besteht im Erkenntnis der Wahrheit und die menschlichen Gedanken und Wünsche stellen die Kriterien der guten und schlechten Taten und der Gesetze und Bestimmungen dar. Dieser Denkweise zufolge nehmen selbst die moralischen Denkschulen unbeachtet der Offenbarungslehren und manchmal im Gegensatz dazu aufgrund der menschlichen Denkweisen Gestalt an und betonen die Trennung der Religion von allen sozialen Szenen. In der humanistischen Denkweise stellt die Fleischeslust das Kriterium für gute und schlechte Taten dar. Niemand ist verpflichtet, die moralischen Gebote der Religion zu akzeptieren, sondern jeder hört seinen inneren Ruf über die moralischen Wertmaßstäbe. Diese Denkweise stellt die eigentliche Grundlage des kapitalistischen Systems dar. In dieser Sichtweise ist der Mensch der kategorische Besitzer seines Vermögens und kann nach Belieben davon Nutzen ziehen. Andererseits besteht das Ziel des Menschen im Nutzenziehen von Genüssen und größerem Gewinn. Aus diesem Grunde werden in dieser Denkweise die aus der Offenbarung hervorgehenden Wertmaßstäbe, moralische Grundsätze oder die Zufriedenheit Gottes sowie Einschränkungen des Wertes in der Produktion, dem Vertrieb und Verbrauch auf keinen Fall erwähnt. Der idealistische Mensch im kapitalistischen System ist ein Mensch, der sich mit der Arbeit und Anstrengung befasst. Er verrichtet seine Arbeit glaubwürdig und richtig und zieht von den Möglichkeiten optimalen Nutzen. Aber sein Hauptmotiv besteht in der Begierde nach maßlosem Gewinn und materiellen Genüssen. Anlehnung an die menschliche Vernunft anstatt an die Offenbarung und Verneinung der Verbindung zwischen Gott und der Welt nach der Schöpfung und infolgedessen die Trennung des Menschen von den göttlichen Lehren gehören zu den Besonderheiten und Folgen dieser Denkweise. In der islamischen Einsicht stellt Gott den Mittelpunkt der Daseinswelt dar. Im Gegensatz zu den Denkschulen Daismus und Humanismus, die dem Menschen unabhängige Authentizität und unabhängigen Wert gewähren, nimmt die islamische Denkweise aufgrund der Authentizität Gottes und seiner unzertrennlichen Verbindung mit der Welt und dem Menschen Gestalt an. In der islamischen Sichtweise ist Gott, wie es des Öfteren im Koran zu lesen ist, Schöpfer und Besitzer von allen Dingen. Abgesehen davon, dass Gott der Schöpfer der Lebewesen ist, ist er auch ihr Herr. Gott spricht in der Sura An'am, einem Teil des Verses 164, »Sag, soll ich mir einen anderen Herrn wünschen als Gott, wo er doch der Herr über alles ist?« Das Eigentumsrecht Gottes auf die Daseinswelt ist wegen seiner Schöpfung. Wer etwas schafft und verwaltet, ist ohne weiteres auch sein Besitzer. Also das Recht auf Souveränität und Gesetzgebung gehört nur Gott. Das Eigentumsrecht von anderen und ihre Fähigkeiten und Vermögen geschehen nur durch sein Erlaubnis und seine Gebote, die die Grenzen der Freiheit des Menschen bei seinen Aktivitäten festlegen. Aus diesem Grunde spricht der Islam im Gegensatz zu der Denkweise Besitzrecht des Menschen, das zum Individualismus in der Denkschule des Kapitalismus gehört, die Theorie des Besitzrechts Gottes an. Der Grundsatz des göttlichen Besitzrechts stellt eine der philosophischen und wichtigen Grundlagen in der islamischen Wirtschaft dar. Im Islam stehen die Wirtschaft und die wirtschaftlichen Handlungen voll und ganz unter der Auswirkung der Überzeugung von Wertmaßstäben und Moral. Die vom Islam erwünschten wirtschaftlichen Handlungen spielen bei der geistigen und moralischen Bereinigung eine große Rolle. Im Großen und Ganzen müssen alle wirtschaftlichen Pläne und Handlungen mit dem Ziel der Läuterung der Seele vonstatten gehen. So heißt es über Zakatabgaben und Spenden in der Sure Tauba, Vers 103. Nimm aus ihrem Vermögen eine Almosengabe, um sie damit reinzumachen und zu läutern. Im zweiten Teil werden wir dieses Thema fortsetzen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.